Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wenn kleine Kicker träumen, der lange Weg zur Fußball-Profikarriere, er beginnt in jungen Jahren und nur wenige kommen ans Ziel. Ist, wer es nicht schafft, gescheitert? Wie ist Erfolg möglich? Welche Rolle spielen Trainer und Eltern? Darüber habe ich mit Valeria Eckhardt gesprochen. Sie ist Psychologin an der Sporthochschule Köln. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die elterliche Unterstützung im Leistungssport. Ex-Fußballprofi und Trainer Rüdiger Abramczyk ist für eine frühe Talentförderung. Kann man das aus Ihrer Sicht an einem Alter bei den Kindern festmachen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich finde nicht, dass es eine Frage des Alters ist. Da zeigen Studien eher, es kommt ein bisschen auf die Ausgestaltung an. Also es gibt viele Studien, die sich gegen eine frühe Spezialisierung aussprechen, also die wirklich sagen, dass man bei Kindern möglichst eine breite motorische Entwicklung fördern sollte. Das heißt, vielfältige Sportarten ausprobieren, dass ich Freundschaften schließen kann, dass ich neue Fähigkeiten lernen kann beispielsweise und dass ich erst spät, so im Teenageralter beispielsweise, mich auf eine Sportart wirklich fokussiere und spezialisiere.
Ich hätte spontan gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben.
Absolut, kann ich Ihnen nicht mehr zustimmen. Es ist ein Topgrund, wieso Kinder überhaupt Sport treiben, nämlich Spaß und Freude am Spiel tatsächlich. Und genauso auch der Topgrund, wieso Kinder wieder aufhören mit dem Sport. Also es gibt mittlerweile leider ein großes Problem mit einer Dropout-Rate im Sport. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die meistens im Teenageralter dann den Spaß, die Bindung an dem Sport verlieren und dann tatsächlich aufhören damit. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, gerade in den jungen Jahren Freude am Spiel zu fördern und das wirklich gezielt auch herbeizuführen, damit diese langfristige Bindung entstehen kann.
Wir reden ja hier über Fußball, über mögliche Profikarrieren in ferner Zukunft bei den Kleinen. Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, muss eine Ansammlung von Stars auf den gemeinsamen Erfolg einschwören. Keine einfache Aufgabe. Der Trainer einer Kindermannschaft hingegen steht vor ganz anderen Herausforderungen. Welche ist aus der Sicht der Sportpsychologin die wichtigste? Vielleicht den Ehrgeiz der Kinder zu bremsen?
Das würde ich so nicht sagen. Wenn wir in die Forschung schauen, gibt es drei psychologische Grundbedürfnisse erstmal, die befriedigt sein sollten. Das ist eine Autonomie, das heißt, dass ich ein Stück weit meine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass ich beispielsweise im Training vielleicht mir eine Übung frei auswählen darf oder ein bestimmtes Schwierigkeitsniveau. Dann haben wir eine Kompetenzerfahrung, das heißt, dass Kindern im Training die Möglichkeit gegeben wird, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, etwas zu lernen. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein positives Feedback. Und wenn ich dann natürlich als Kind oder Jugendlicher einen gesunden Ehrgeiz an den Tag lege, um eben eine neue Fähigkeit zu erlernen, dann ist das absolut positiv und im Sinne der Entwicklung auch. Und das nächste wäre dann eben noch die Verbundenheit. Das heißt, dass ich soziale Kontakte treffe. Und auch da ist natürlich der Sport verbindend. Und da können Trainer und Trainerinnen auch an den Stellschrauben sozusagen wirken und diese Teamfähigkeit und sozialen Fähigkeiten da nochmal unterstützen.
Sind denn die Trainer und die Übungsleiter nach Ihren Beobachtungen, Frau Eckhardt, auf diese Rolle, auf diese Aufgabe ausreichend vorbereitet?
Also, wir wissen, dass Trainer und Trainerinnen in ihrer Ausbildung auch sportpsychologische Inhalte haben, pädagogische Inhalte haben. Das heißt, wie führe ich eine Gruppe? Wie schaffe ich zum Beispiel ein bestimmtes motivationales Klima? Das soll heißen, wie schaffe ich zum Beispiel Anreize, dass Kinder motiviert sind, langfristig Sport zu treiben? Wie gestalte ich die Aufgaben zum Beispiel? Und wir wissen aber auch, dass das im Breitensportbereich weniger ist als jetzt zum Beispiel im organisierten Leistungssport.
Und was mache ich dann mit den Ehrenamtlichen, mit den Übungsleitern, die sich abends hinstellen und die Kleinen trainieren? Die müssen sozusagen aus sich selbst heraus das schöpfen und versuchen, alles richtig zu machen. Die haben ja keine Ausbildung.
Das ist korrekt. Naja gut, die meisten haben natürlich trotzdem eine Trainerlizenz. Und häufig beobachten wir es zumindest im Breitensportbereich, dass ja auch andere Fähigkeiten vorhanden sind. Also wir haben viele pädagogische Schwerpunkte da natürlich auch im Breitensport. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Ausbildungsstrukturen im Breitensport sind gerade im ehrenamtlichen Bereich nicht so gut ausgeprägt wie im Leistungsbereich, ja.
Dann gehen wir weiter zu einem anderen Punkt. Wichtig, wenn es darum geht, vielleicht die Karriere der Kinder zu ebnen, egal ob Junge oder Mädchen. Welche Rolle spielen eigentlich die Eltern dabei? Der Vater träumt schon von der Bundesliga oder eben auch die Mutter, kann ja auch sein. Können die Eltern die Kinder vielleicht mit ihrer Erwartungshaltung erschlagen?
Absolut. Also Eltern sind eine zentrale Unterstützungsfunktion, die Kinder und Jugendliche da im Sport haben. Nicht nur im Sport, auch über den Sport hinaus. Und wir wissen definitiv aus der Forschung, dass Eltern in beide Richtungen wirken können. Das heißt, es kann sein, dass selbst die bloße Anwesenheit der Eltern am Spielfeldrand bereits beim Kind zur Nervosität führt, zu Wettkampfangst beispielsweise, aber eben, dass die Eltern auch ein emotionaler Rückzugsort sind. Also, dass die Eltern unterstützen können, motivieren, loben beispielsweise. Das heißt, ein Stück weit können die Ziele der Eltern dazu führen, dass das Kind ein Leistungsempfinden oder einen Leistungsdruck sogar wahrnimmt. Aber die Eltern haben eben auch als Unterstützungsperson ein großes Potenzial, da positiv einzuwirken.
Also raushalten wäre jetzt die falsche Alternative, dem Trainer alles zu überlassen.
Ja, definitiv. Also wir wissen aus Interviews mit Kindern, dass Kinder sich regelmäßige Gespräche mit ihren Eltern wünschen. Und das führen tatsächlich die wenigsten Familien bislang. Auch das zeigen Studien. Und deswegen empfehle ich auch, wenn ich mit Eltern arbeite oder auch mit Trainern und Trainerinnen arbeite, dass die Eltern und Familien regelmäßige sozusagen Check-ins führen sollten. Also um mal zu hören, macht es dir überhaupt noch Spaß? Inwiefern möchtest du dich weiterentwickeln? Inwiefern können wir dich als Eltern zum Beispiel bei deinen eigenen Zielen unterstützen? Auch das ist eine Frage, die die wenigsten Eltern bislang stellen.
Gibt es da eigentlich geschlechterspezifische Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, die Fußball spielen und die Anleitung durch die Eltern brauchen? Reagieren die jeweils unterschiedlich?
Nein, das zeigt die Forschung bislang nicht so. Allerdings muss ich hier hinzusagen, die meisten Studien, die wir bislang aus dem Sport kennen und aber im Fußball insbesondere, sind Studien, die sich mit Jungs auseinandergesetzt haben. Das heißt, wir haben eine ziemlich große Geschlechterverzerrung in unseren Studienergebnissen, dadurch, dass es einfach weniger organisierten Mädchensport, besonders im Fußball, gibt. Und das erschwert dann natürlich auch die Datenlage.
Zum Ernst des Lebens gehören Misserfolge, Niederlagen, verpasste Chancen. Kann man den Umgang damit eigentlich von Kindesbein an lernen?
Ja, das kann man. Auch da gibt es Studien, wo beispielsweise die Eltern nochmal als Bezugsperson gezeigt werden, die Kindern dabei helfen können, ihre sogenannten Coping-Strategien zu entwickeln.
Also, was ist das?
Genau, in der Psychologie sprechen wir von Coping, wenn wir uns die Stressbewältigung anschauen. Das heißt, das sind Fähigkeiten, wie reguliere ich beispielsweise meine Emotionen, wie schaffe ich es, über eine Situation vielleicht mit einer anderen Perspektive nachzudenken. Und da spielen Eltern gerade in den jungen Jahren eine sehr große Rolle, dass sie mit ihren Kindern ins Gespräch gehen können, reflektieren können beispielsweise, dass sie ihnen dabei helfen können, ihre eigenen Emotionen überhaupt zu erkennen und aus den vermeintlichen Fehlern oder vielleicht einer Niederlage, die ich als Kind erstmal so wahrnehme, doch etwas Positives mit rauszunehmen und zu schauen, was kann ich das nächste Mal anders machen, was nehme ich jetzt eigentlich aus dieser Situation für mein Leben mit.
Und wie sollte ein Trainer, eine Trainerin vorgehen, wenn er oder sie dem Kind vermitteln muss, du, dein Talent reicht nicht?
Möglichst frühzeitig. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass wenn zum Beispiel im Kontext vom Fußball-Nachwuchsleistungszentrum dann tatsächlich es zu einer Nichtübernahme kommt und das Ganze vorher nicht gut angeleitet worden ist, dass das dann häufig tatsächlich von den Spielern und Spielerinnen als fast eine traumatische Erfahrung beschrieben wird. Das heißt, ehrliche Gespräche, offene Gespräche, regelmäßige Feedback-Situationen. Auch Kinder und Jugendliche möchten ein realistisches Feedback von ihren Bezugspersonen haben. Und dass ich Unterstützungsstrukturen schaffe. In England ist das mittlerweile so, dass die Premier League Clubs seit Juni 2022 eine dreijährige sozusagen Unterstützungsverpflichtung auf sich nehmen mussten. Das bedeutet, dass die Spieler, die es nicht mehr weiter in den NLZ-Strukturen in England schaffen, darüber hinaus eine Unterstützung bekommen. Also wie finde ich vielleicht einen neuen Verein? Wie kann es für mich im Leben weitergehen? Was wären weitere berufliche Perspektiven oder auch wenn ich psychologische Unterstützung benötige? Und das hat sich gezeigt in der Forschung, dass das ganz, ganz wichtige Schritte sind, um eben diesen jungen Menschen dann einen Halt und eine Sicherheit nochmal zu geben.